Hallo, hier ist junge Peter. Endlich bin ich auch mal mit einem Solo-Hörspiel dran. Wie heißt es so schön? Last but not least. Wobei es in meinem Fall ganz klar der Beste kommt zum Schluss heißen müsste. In meiner WG minimieren sie mich ja immer gerne darauf, eine Stoffpuppe zu sein, sobald ihnen die Argumente ausgehen. Diese Stoffisten, schlimmer als jeder Rassist. Sie vergessen, dass man Stoffpuppen gar nicht minimieren kann. Stoffpuppen stehen nämlich über den Dingen, da sie nicht belangt werden können und somit alles dürfen. Zieht euch also warm an und anschnallen nicht vergessen. Jetzt geht's ab. Das Beste an einem Solo ist ja, dass einem niemand mit irgendwelchen unqualifizierten Einwänden dazwischenredet und man endlich mal in Ruhe aussprechen und alles vortragen kann, was es so zu sagen gibt. Meine Liebe gilt in erster Linie drei elementar wichtigen Dingen. Erstens kulinarisch dem Kakao, egal ob heiß oder kalt, mit oder ohne Sahne. Zweitens kulturell der mittlerweile 41-teiligen Anale Grande-Reihe mit meiner Lieblingsschauspielerin Rosa Rossetti. Und drittens intellektuell als gesellschaftlich interessierter Zeitgenosse mit dem wahren Durch- und Weitblick natürlich der Politik. Politik ist aber das vielschichtigste Gebiet, in dem wirklich alles möglich ist. Zum Beispiel Barack Obama. Der wurde 2009 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das war ein Jahr nach seiner Wahl und 9 Monate nach seinem Amtsantritt als amerikanischer Präsident. Er war gerade mal ganze 12 Tage im Amt, als im Februar 2009 die Frist für die Nominierung von Friedensnobelpreiskandidaten endete. Was um alles in der Welt konnte Obama in gerade einmal 12 Tagen Amtszeit vollbracht haben, um den höchst angesehensten aller Nobelpreise zu erhalten? Tatsächlich wurde unter seiner präsidialen Verantwortung die am 2. Mai 2011 in Pakistan gezielt durchgeführte Liquidierung von Osama bin Laden vollzogen. Ohne Prozess, ohne jegliches Gerichtsverfahren und dazu noch in einem Land, in welchem die Amerikaner keinerlei Befugnisse zu solch einer Operation hatten. Wobei die Frage erlaubt sei, ob es jemals für eine Hinrichtung ohne vorherigen Prozess irgendeine Befugnis oder Legitimation gibt. Die generelle Frage bezüglich der Todesstrafe, denn nichts anderes ist eine Liquidierung, ist hierbei noch gar nicht berücksichtigt, wobei sie das beim Thema Friedensnobelpreis eigentlich sein sollte. Dazu war Obama während seiner Amtszeit Oberbefehlshaber in 2 Kriegen, welche die USA gegen die islamistische Welt in Afghanistan und im Irak führte. In seiner Amtszeit konnte sich die US-Rüstungsindustrie über mehr Waffenexporte freuen als unter jedem seiner Vorgänger der letzten 60 Jahre. Selbst unter Donald Trump wurden bisher nicht so viele Waffen exportiert. Ich bin mir sicher, dass es im Gefangenenlager Guantanamo nicht wenige Gefangene gibt, unter deren Verantwortung kein einziges Menschenleben ausgelöscht wurde und denen so gesehen der Friedensnobelpreis eher zugestanden hätte. Aber in der Politik ist alles möglich. Genau das liebe ich so an ihr und möchte deshalb erster deutscher Oberbundeschefpräsident mit lebenslanger Amtszeit werden. Heute ist es wieder zeitgemäß, auf Lebenszeit zu regieren. Andere Länder haben das bereits erkannt und dementsprechend ihre Verfassung geändert. Das trifft unter anderem auch auf die Weltmächte China und Russland zu. Wenn er so weitermacht, hat auch Donald Trump durchaus Chancen auf Lebenszeit zu regieren. In seinem Fall ohne Verfassungsänderung. Er weiß es nur noch nicht. Legt es aber quasi darauf an. Feinde genug macht er sich ja. In der Hinsicht ist er fleißig wie kein anderer. Selbst Kim kann da bei weitem nicht mithalten. Und das will nun wirklich was heißen. Überhaupt Donald Trump. Der fasziniert mich ja besonders. Nach dem Schulmassaker in Florida, bei dem es 17 Tote zu beklagen gab, sagte Donald Trump, dass es in Amerika 5 bis 8 Minuten dauern würde, bis bei einem Amoklauf die Polizei am Tatort eintreffen würde. Deshalb plädiere er dafür, die Lehrer mit Waffen auszurüsten. Ist das nicht genial? Jeder Durchschnittsintelligente hätte erwartet, dass nach dem x-ten Amoklauf in der amerikanischen Geschichte über eine Verschärfung der Waffengesetze sowie eine deutliche Reduzierung von Schusswaffen in Privathaushalten nachgedacht und diskutiert wird. Aber The Master Brain Trump überrascht alle mit der Idee, anstatt ab, deutlich aufzurüsten. Wenn man genauer darüber nachdenkt, zeigt sich die geistige Überlegenheit seines Vorschlags. Mit jedem Amoklauf wird der Waffenverkauf noch mehr angekurbelt. Die Wirtschaft boomt und wächst. Das Bruttosozialprodukt steigt und neue Arbeitsplätze schießen wie Pilze aus dem Boden. Ganz neue, vorher nie erahnte, äußerst rentable Dienstleistungen finden sich auf dem Markt. Wenn zum Beispiel der Waffenverkauf stagnieren sollte, setzt man kurzerhand auf das neu installierte Geschäftsmodell Rentner-Amokläufer. Das sind dann ausgebildete Profis, bestenfalls ehemalige, jetzt leider arbeitslose Soldaten, weil momentan einfach immer noch zu wenig Krieg praktiziert wird, um alle in Lohn und Brot zu halten, die dann mal eben, ohne Spuren zu hinterlassen, schnell und effektiv mit einem kurzen Rein-Raus in irgendwelchen Bahnhöfen, Einkaufszentren oder Schulen dafür sorgen, dass die Rentabilität der Waffenindustrie und somit der amerikanischen Wirtschaft gewährleistet ist. Die bedauernswerten Opfer laufen dann unter Kollateralschaden bzw. menschliche Investitionen zur Sicherung des heimatlichen amerikanischen Haushalts. Fast schon wie eine missliche Anekdote am Rande erscheint die Tatsache, dass bei dem Schulmassaker von Florida ein bewaffneter Hilfspolizist vor Ort war, ohne jedoch einzugreifen und somit eigentlich die gesamte Argumentation seines Präsidenten, warum nun Lehrer bewaffnet und somit noch mehr Waffen verkauft werden müssten, durch sein Verhalten widerlegt hatte. Man hätte durchaus die Frage stellen können, wenn nicht sogar müssen, wenn schon bewaffnete Hilfspolizisten als sozusagen ausgebildetes Fachpersonal einen Amoklauf nicht aufhalten können, wie sollen es dann bitte bewaffnete Lehrer gewährleisten? Das wurde in Amerika jedoch nie so thematisiert bzw. verstanden. Im Gegenteil, erneut beeindruckte Master Brain Trump uns alle mit seiner sehr individuellen Herangehensweise an die Thematik, indem er behauptete, er hätte sich dem Amokläufer auch ohne Waffen entgegengestellt. Hätte er dabei auf den abschreckenden Effekt seiner Frisur gesetzt und gehofft, dass der Attentäter bei dem Anblick sofort seine Waffen niedergelegt und aufgegeben hätte? Oder hätte er darauf vertraut, dass dem Amokläufer sofort gegenwärtig gewesen wäre, dass er gerade dem selbsternannten besten Präsidenten aller Zeiten gegenübersteht, der dazu auch noch den größten Knopf hat, wodurch er sich natürlich sofort widerstandslos ergeben hätte und ehrfurchtsvoll auf die Knie gegangen wäre? Ich glaube, Donald Trump und vielen Amerikanern würde diese Vorstellung sehr gefallen. Auf der anderen Seite gibt es das Enthüllungsbuch Fire and Fury, in welchem der Autor Michael Wolff behauptet, dass der amerikanische Präsident unter Mysophobie leidet, was nichts anderes heißt, als dass er panische Angst vor Bakterien hat. Diese Angst soll so stark ausgeprägt sein, dass Donald Trump es sogar hasst, Hände zu schütteln, aus Angst, sich Bakterien einzufangen. Wenn das stimmt, frage ich mich, wie um alles in der Welt Donald Trump sich ohne Waffen dem Attentäter entgegengestellt hätte. Er wäre doch schon am ersten Türgriff gescheitert und gar nicht erst in die Schule reingekommen. Denn, wie wir alle wissen, sind Türgriffe Hauptüberträger für Bakterien. Hätte er dann vor der Tür stehend 5 bis 8 Minuten gewartet, bis die Polizei am Tatort eingetroffen wäre, hätte sich dann von einem Beamten die Tür öffnen lassen, um dann dem Attentäter unbewaffnet entgegenzutreten? Das hätte ja irgendwie wenig Sinn gemacht, da ja nun schon bewaffnete Polizisten vor Ort waren. Oder hätte er den bewaffneten Hilfspolizisten, der ja ohne einzuschreiten vor Ort war, entdeckt und diesen durch seine Amtsautorität als selbsternannter bester Präsident aller Zeiten dazu bewogen, nun mal doch seine Waffe zu ziehen und nachzusehen, was da los ist? Fragen, die wohl nie beantwortet werden. Unabhängig davon finde ich die Ideen von Herrn Trump zu inkonsequent. Gegenüber meinen Ideen wirkt er fast schon wie ein Pazifist und Friedensaktivist. Deshalb würde ich in meiner Funktion als erster deutscher Oberbundeschefpräsident ganz anders vorgehen. Zuerst einmal wäre eine grundsätzliche Einstellungsvoraussetzung für angehende Lehrer, Sozialpädagogen, Erzieher und Pflegepersonal, die nachweislich erfolgreich abgelegte Schwarzgurtprüfung in einer Kampfsportart. Im ersten Ausbildungsjahr würden diese Berufsgruppen eine militärische Grundausbildung erfahren. Sie würden den Umgang mit jeglicher Art von Feuerwaffen erlernen, sowie fundamentierte Grundkenntnisse in der strategisch-operativen Terrorbekämpfung erhalten. Ehemaligen Berufssoldaten mit mindestens 3-monatigem Einsatz in einem Kriegsgebiet wird das erste Ausbildungsjahr erlassen. Des Weiteren sollen Hausmeister von Kindergärten, Schulen, Universitäten, Altenheimen und Krankenhäusern in die Handhabung von Maschinengewehren sowie Panzerfäusten eingewiesen werden. Grundsätzlich erhalten die oben genannten Institutionen Selbstschussanlagen und Mini-Atomraketen für ihr gesamtes Gelände. Diese werden dann von extra dafür ausgebildeten Eltern bedient. Nicht nur für Lehrer, Sozialpädagogen, Erzieher und Pflegepersonal wird das Tragen einer Schusswaffe während der Dienstzeit zukünftig Pflicht. Nein, auch Kinder im Vorschulalter sollen bereits an der Handfeuerwaffe ausgebildet werden und eine besitzen. Neben der abschreckenden Wirkung vor etwaigen Amokläufern und Terroristen hat dies den nicht unbedeutenden zusätzlichen Vorteil, dass sie noch nicht strafmündig sind. Genau diese Tatsache könnte man sich als weitsichtiges Elternteil unter anderem insofern zunutze machen, indem man sein Kind dahingehend erzieht und motiviert, auf die nicht mehr ganz so innig geliebte Erbtante, die einfach ums Verrecken von alleine selbiges nicht will, störrisch wie sie ist, aus Gründen der familiären finanziellen Grundabsicherung zu schießen. Unter anderem entlastet man damit sogar zusätzlich die staatliche Rentenkasse. Waffen zur Entlastung der Sozialkassen, sag ich da nur. Wenn ein Friedensnobelpreisträger amtierender Präsident eines Landes ist, in welchem die Todesstrafe praktiziert wird, so ist diese ja wohl nicht länger ein Tabuthema, sondern salonfähig geworden. Deshalb überlege ich, für Inkompetenz die Todesstrafe einzuführen. Dann wäre die Welt von der Überbevölkerung befreit. Wir hätten wieder genügend Platz auf unserem Planeten, um der Natur ihren erforderlichen Raum zurückzugeben. Zeitgleich wären zusätzlich der Hunger besiegt und unsere Klimaprobleme wären nahestgehend behoben. Inkompetente können also durchaus von großem Nutzen sein. Wir müssen sie nur richtig einsetzen. Inkompetenz zur Rettung des Planeten. Das ist doch genial, oder? Da wäre kein Grüner jemals drauf gekommen. Für eine erfolgreiche Durchführung dieser Maßnahme müsste ich dann jedoch noch zum Oberweltchefpräsidenten auf Lebenszeit gewählt werden. Aber ich denke, das ist nur eine Frage weniger Monate, wenn ich erst einmal Deutschland regiere und die Welt mit Erstaunen und Ehrfurcht sieht, wie erfolgreich und effizient meine Politik ist. Wenn ich Präsident wäre, würde ich auch nicht, im Gegensatz zu anderen Politikern, meine Beziehungen zu Pornostars verleugnen. Im Gegenteil, ich würde Rosa Rosetti ganz offiziell zu meiner persönlichen, exklusiven, präsidialen Vergnügungsministerin ernennen. Auch ein Präsident braucht schließlich emotionalen und körperlichen Ausgleich. Außerdem sollte jeder bedenken, solange ein Mensch Liebe macht, kann er keinen Krieg führen. Von daher würde ich mir wünschen, dass jedes Staatsoberhaupt eine eigene Vergnügungsministerin hätte. All diese Vergnügungsministerinnen wären somit zeitgleich auch Friedensministerinnen. Unterschätzt mir also zukünftig nie mehr die weiblichen Pornostars und schaut vor allem nicht herablassend auf sie. Sie sind unsere wahren Friedensengel. Wer bei meinen Ausführungen ganz oft mit dem Kopf genickt hat, muss darauf warten und hoffen, dass es bald eine Partei weit rechts von der AfD zu wählen gibt. Außerdem muss er sich sagen lassen, dass er mein Hörspiel nicht verstanden hat. Wer hingegen ganz oft mit dem Kopf geschüttelt hat, sollte nicht nur überlegen, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten tun kann, um diese Welt wieder ein kleines bisschen in eine bessere Richtung zu lenken. Nein, er sollte den Arsch hochkriegen und schnellstmöglich anfangen, etwas zu tun. Wenn viele jeweils ein bisschen tun, wird es in der Gesamtsumme eine Riesenmenge sein, die wir dem negativen Trend entgegenzusetzen haben. Währenddessen möchte ich dazu appellieren, ständig zu hinterfragen und den hoffentlich vorhandenen gesunden Menschenverstand einzusetzen. Schließlich sagen Politiker längst nicht alles und wenn, dann nie die ganze Wahrheit. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, all das, was ich gerade erzählt habe, für undenkbaren Blödsinn und Nonsens haltet, dann berücksichtigt bitte, dass ihr gerade in diesem Moment dem Hörspiel einer stark erkälteten Stoffpuppe bis zum Ende gelauscht habt. Wer hätte das gedacht?